NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Guten Abend. Die Deutsche Bank macht hohe Verluste. Seit langem geht es nur bergab. Aber das Management meint, die Lösung gefunden zu haben, wie man die Deutsche Bank wieder in die Erfolgsspur bringt. Darüber berichten wir und wir kommentieren das auch. Außerdem gucken wir auf das Asylpaket 2, das auf den Spitzentreffen in Berlin heute verhandelt wurde und immer noch wird. Und wir berichten über den großen Erfolg der deutschen Tennisspielerin Angelique Kerber, die im Finale der Australian Open steht. Aber zuerst nach Berlin. Da reiht sich heute ein Spitzengespräch ans andere. Es geht um das Asylpaket 2. Ein Gesetzespaket, das vor Wochen schon verhandelt wurde zwischen Union und SPD und das dann aber hängen geblieben ist, weil man sich beim Thema Familiennachzug nicht einigen konnte und weil die Schnellverfahren für bestimmte Asylsuchende schwierig auszugestalten sind. Die Parteichefs Merkel, Seehofer und Gabriel wollten erstmal unter sich beraten. Die Ministerpräsidenten der Länder wollten sich vor einer Stunde treffen. Marita Knipper in Berlin. Ist denn schon was durchgesickert?
Nein, durchgesickert ist nichts. Es geht auch nicht nur um das Asylpaket, es geht um eine ganze Latte an Themen. Also es geht darum, wie wird das Bleiberecht definiert? Wer wird zum Beispiel, wenn er aus Marokko und Algerien kommt, dann eben als Bürger eines sicheren Herkunftslands definiert? Also aktuelle Themen mischen sich mit einem Integrationsplan, den die SPD fertig in der Schublade hatte, wieder hervorgezaubert hat. Und heute Abend, wie Sie sagen, geht es also ziemlich heftig zu. Man denkt, dass es wahrscheinlich mindestens bis Mitternacht eventuell gehen könnte. Horst Seehofer in Doppelfunktion, einmal als Parteivorsitzender mit Sigmar Gabriel bei Kanzlerin Merkel. Die Sitzung wurde unterbrochen am weiteren Nachmittag gegen 17.30 Uhr. Dann ist er zu den Ministerpräsidenten geeilt als bayerischer Ministerpräsident. Dann ist er jetzt wieder zurück ins Kanzleramt geeilt. Und die Ministerpräsidenten tagen immer noch und versuchen, einen Konsens herzustellen. Es geht auch darum, mehr Geld locker zu machen für mehr Ganztagsschulen und insgesamt eben die Integration der jetzt schon mindestens 1 Million Flüchtlinge hinzubekommen.
Sie werden uns da auf dem Laufenden halten. Dankeschön, Marita Knipper. Neben Deutschland trägt auch Schweden die Hauptlast in der Flüchtlingskrise. Schweden hatte bisher eine großzügige Einwanderungspolitik, aber damit ist jetzt Schluss. Schweden will fast die Hälfte der Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr eingereist sind, abschieben. Wer nicht freiwillig geht, soll gezwungen werden. Carsten Schmiester über die Hintergründe.
Das klingt nach Entschlossenheit und Härte und ist doch erst einmal nur der Versuch der ins Zustimmungstief geratenen rot-grünen Minderheitsregierung, eine verlorene Themenhoheit zurückzugewinnen. Man will und man muss den immer stärker werdenden, offen fremdenfeindlichen Rechtspopulisten der Schwedendemokraten etwas entgegensetzen. Und das geht so. Bis zu 80.000 nicht anerkannte Asylbewerber sollen das Land verlassen, hat der Innenminister unter anderem im schwedischen Rundfunk angekündigt. Aber man ist ja Schwede. Die Regierung setzt nicht gleich auf die harte Tour. Vor allem geht es uns um die freiwillige Rückkehr. Wir wollen die Menschen motivieren und ihnen helfen. Aber im äußersten Fall werden wir Zwang anwenden. Gleichzeitig laufen angeblich Verhandlungen mit Ländern wie Marokko oder Afghanistan über die Rückkehr von Flüchtlingen, die aus diesen Staaten stammen. Zum Stand der Verhandlungen wird nichts gesagt. Ihre Erfolgsaussichten scheinen eher gering. Was laut Ügemann für andere Teile seines Plans nicht gilt. Die schwedische Polizei und Einwanderungsbehörde bereiten sich auf die Abschiebung von zehntausenden Flüchtlingen vor. Unter anderem sollen Charterflugzeuge angemietet werden. Es gibt 1.000 neue Stellen bei der Grenzpolizei und die verstärkte Suche nach abgelehnten und untergetauchten Asylbewerbern. Jahrelang hatte Schweden nicht wirklich konsequent abgeschoben. Das soll sich jetzt ändern. Es gibt das große Risiko, dass die Leute abtauchen. Deshalb müssen wir es ihnen so schwer wie möglich machen, hier zu bleiben. Ein abgelehnter Antrag muss Konsequenzen haben. Und wir müssen gegen Arbeitgeber vorgehen, die illegale Einwanderer beschäftigen. Es darf sich nicht länger lohnen, illegal in Schweden zu bleiben. Schweden hatte Ende vergangenen Jahres seine bisher sehr offene Asylpolitik radikal verändert. Es gibt seit Jahresbeginn strenge Grenzkontrollen. Wer keine Papiere hat, kommt nicht rein. Und das betrifft meist minderjährige männliche Jugendliche, die größte Problemgruppe. Einer von ihnen, gerade 15 Jahre alt, hatte Anfang der Woche in einem Flüchtlingsheim bei Göteborg eine 22-jährige Betreuerin erstochen. Die Hintergründe sind noch unklar, aber dieser Mord hat die Schweden und ihren Regierungschef Stefan Löfven schockiert.
Ganska många människor i Sverige nu känner en stor oro.
Viele Menschen in Schweden empfinden eine große Besorgnis, dass es mehr ähnliche Fälle geben wird, jetzt wo Schweden so viele unbegleitete Kinder und Jugendliche aufnimmt. Viele von ihnen haben traumatische Erlebnisse und Erfahrungen gemacht und es gibt keine einfachen Antworten darauf, wie man damit umgehen soll. Wie es überhaupt keine einfachen Antworten gibt.
Die Deutsche Bank taumelt nicht nur, sie scheint im freien Fall zu sein. Allein im letzten Quartal hat die Deutsche Bank einen Verlust von gut 2 Milliarden Euro gemacht. Die Geschäfte laufen schlecht und die Auseinandersetzungen vor Gericht hören nicht auf. Aber das Management stellt ein Ende der Krise in Aussicht und hat heute seine Strategie dazu vorgestellt. Julia Hummel, sie berichtet und sie stellt ihren Bericht einer Art Schlachtruf des Chefaufräumers voran.
Unsere Mitarbeiter sind erstklassig.
John Cryan hatte viel zu sagen auf seiner ersten Jahrespressekonferenz als Co-Chef der Deutschen Bank. Doch dieser Satz war ihm äußerst wichtig. Cryan weiß, wie steinig der Weg der Deutschen Bank werden wird und er braucht seine Mitarbeiter dazu motiviert an seiner Seite. Auch weil die Deutsche Bank ihnen derzeit weniger zahlt als die Konkurrenz, etwa bei Bonuszahlungen für 2015. Über Details, wie hart die Einschnitte sein werden, sprach Cryan nicht. Aber Einschnitte gibt es für alle.
A decision was made by the supervisory board not to award bonuses to board members for their role as board members this year.
Keine Bonuszahlungen also für den Vorstand der Deutschen Bank für 2015. Diese Entscheidung fiel gestern und Cryan respektiere das. Denn auch er fühlt sich für den Verlust von insgesamt 6,8 Milliarden Euro für das vergangene Geschäftsjahr verantwortlich. Vor allem Rechtsstreitigkeiten haben die Bank Geld gekostet. 5,2 Milliarden musste sie dafür zurücklegen. Immerhin seien keine neuen Verfahren dazugekommen, so Cryan. Die tiefroten Zahlen kommen auch durch die Kosten für den Umbau der Bank. Abfindungen, Digitalisierung, Verschlanken und effizienteres Aufstellen kosten Milliarden. Natürlich auch beim Investmentbanking, bei dem die Bank Ende des letzten Jahres schlechter abschnitt als die Konkurrenz. Cryan begründet das damit, dass ja auch dies ein Bereich sei, den die Bank verschlanken will. Dennoch werde daran hart gearbeitet, sich dort besser aufzustellen. Und das alles schlägt sich auch auf den Aktienkurs nieder. Ein Minus von fast 40% seit Amtsantritt von Cryan vor gut einem halben Jahr. Dass die Deutsche Bank mit einem Marktwert von derzeit insgesamt knapp 25 Milliarden Euro an Gewicht verloren hat, stört Cryan nicht. Er macht sich auch keine Sorgen darüber, dass die Deutsche Bank zu einem Übernahmekandidaten werden könnte.
We believe that in the end the bank will become successful financially and ultimately that will be reflected in the share price.
Solange der Umbau mit der Strategie 2020 verfolgt werde, werde die Bank langfristig finanziell wieder erfolgreich werden und das werde auch der Aktienpreis zeigen, sagt Cryan und scheint davon völlig überzeugt zu sein.
Wir alle wissen, dass eine Restrukturierung sehr herausfordernd sein kann. Sie braucht Zeit, Entschlossenheit und Geduld.
Geduld braucht es auch noch für Details zu Antworten auf die Fragen, wann und wo 200 der bundesweit insgesamt 700 Filialen geschlossen werden sollen, welche 4000 Jobs wegfallen werden in Deutschland und ob die Postbank tatsächlich in diesem Jahr bereits verkauft werden wird.
Die Deutsche Bank will sich fangen, raus aus den Rekordverlusten und den Gerichtsprozessen, wieder rein ins ganz normale Tagesgeschäft eines Geldhauses. Das Management hat seine Pläne dazu heute vorgestellt. Aber ob die Strategie aufgehen wird, Ulrich Ueckerseifer kommentiert.
2015 war nix und dieses Jahr wird auch nix. Nur nicht ganz so schlimm. So viel ist jetzt schon klar im Januar. Nach dem Horrorjahr 2015 wird die Deutsche Bank in diesem Jahr sicher noch nicht wieder fette Gewinne machen. Wenn's gut läuft, bleibt vielleicht ein kleines Plus. Doch es reicht auch schon ein kleiner Konjunktureinbruch, dann gibt's wieder miese. Denn im Moment muss die Deutsche Bank wegen der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland kaum Geld für faule Kredite zurücklegen. Aber das kann sich schnell ändern. Die Deutsche Bank ist eine Baustelle und der neue Chef, John Cryan, ist der Bauleiter. Seine Spezialität? Kosten senken. Das wird klappen. Auch weil endlich das Investmentbanking zumindest etwas gestutzt wird. Nicht radikal, aber konsequenter als unter den früheren Chefs Ackermann und Jane. Das wird auch dringend Zeit, denn die Deutsche Bank hat seit der Hochphase der Finanzkrise mehr als 5 Jahre verstreichen lassen, ohne das Ruder wirklich herumzureißen. Nicht nur, aber vor allem darum steht die Deutsche Bank heute schlechter da als viele Mitbewerber. Jetzt geht es nicht mehr anders. Die Bank bewegt sich zumindest in die richtige Richtung. Die Kosten runter, das muss sein und wird auch funktionieren. Doch die Einsparungen werden auch in diesem Jahr wieder aufgefressen werden durch erwartbare neue Strafen, Abschreibungen und die Kosten des Personalabbaus. Mittelfristig wird das besser werden. Dann greifen die Kostensenkungen und die heute von der Führung der Deutschen Bank bejammerten außergewöhnlichen Belastungen wie etwa Strafzahlungen werden weniger werden. Viele Prozessgegner der Deutschen Bank können sich übrigens jetzt schon freuen. Die Bank wird wohl aufhören mit dem Prozessieren bis zum Schluss und sich eher vergleichen. Allein schon, um bei den Tausenden von Rechtsstreitigkeiten endlich wieder durchzublicken. Soweit, so gut. Doch ob nicht nur die Strategien zum Kostensenken, sondern auch die Strategien für mehr Wachstum funktionieren, ist ein ganz anderer Punkt. So will die Bank zum Beispiel in Start-ups und mobile Softwareanwendungen investieren. Klingt gut, machen alle anderen, aber auch. Selbst wenn die Strategie erfolgreich ist, als Gewinn messbar wird das alles erst mittelfristig sein. Bis dahin stehen der Bank noch harte Jahre bevor. Dieses Jahr müssen die Vorstände auf ihren Bonus verzichten. Das wäre auch für die nächsten Jahre eine gute Idee.
Ulrich Ueckerseifer kommentierte die Strategie, mit der die Deutsche Bank sich wieder fangen will, für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Multinationale Konzerne nutzen die EU, um möglichst wenige Steuern zu zahlen. Sie machen Gewinn in dem einen Land, zum Beispiel in Deutschland, und verschieben den Gewinn in ein anderes Land, zum Beispiel nach Irland, wo die Steuergesetze für sie angenehmer sind. Die EU-Kommission wollte schon länger dagegen vorgehen und hat einzelne Unternehmen bereits ins Visier genommen. Aber jetzt sollen neue Gesetze ganz grundsätzlich die Steuerschlupflöcher schließen. Karin Bensch stellt die Pläne des Wirtschaftskommissars in Brüssel vor.
Wir verlieren jedes Jahr zwischen 50 und 70 Milliarden Euro in der EU, dadurch, dass Steuern verschoben werden, sagte Pierre Moscovici, der in der EU-Kommission für Wirtschaft zuständig ist. Das sei fünfmal so viel, wie für die Bewältigung der Flüchtlingskrise seit Anfang vergangenen Jahres ausgegeben worden sei.
C'est cinq fois le montant des fonds consacrés à la crise migratoire.
Das soll in Zukunft anders werden. Konzerne, die in mehreren europäischen Ländern arbeiten, sollen ihre Profite nicht mehr verschieben dürfen. Von einem Land, in dem sie hohe Steuern zahlen müssen, auf andere Länder, in denen sie deutlich weniger zahlen. So kommt es nämlich zustande, dass kleinere Unternehmen, die nur in einem Land tätig sind, im Schnitt 30% mehr Steuern zahlen als multinationale Konzerne, sagte Moscovici.
On estime que les entreprises locales européennes supportent une charge fiscale de 30% plus élevée que les multinationales.
Der Wirtschaftskommissar schlug vor, dass multinationale Konzerne künftig dort ihre Steuern zahlen, wo sie Gewinne erwirtschaften. Und das soll nicht nur für europäische Großunternehmen gelten, sondern auch für andere, zum Beispiel aus Asien und den USA, die in Europa arbeiten. Dadurch entsteht ein gerechteres und stabileres Geschäftsumfeld für Unternehmen, antwortete Moscovici auf Englisch.
We'll create a much fairer and more stable environment for business.
Darüber hinaus sollen sich in Zukunft Behörden in den Mitgliedsländern untereinander besser austauschen über wichtige Steuerdaten multinationaler Konzerne. Damit soll das Steuersystem in der EU durchsichtiger werden.
L'échange des déclarations pays par pays entre administration fiscale des États membres.
Spätestens seit der LuxLeaks-Affäre ist klar, dass hunderte Großkonzerne in Europa durch das Verschieben von Steuern Milliarden Euro sparen. Und das seit Jahren und ganz legal durch umstrittene Steuergesetze in den einzelnen Ländern. Kritik an dem neuen Gesetzesvorschlag kommt aus der Wirtschaft. Unternehmensverbände warnen, dass das Vorgehen der EU die europäische Wettbewerbsfähigkeit schwächen und Investitionen verhindern könnte. Mehrheitlich Applaus gibt es aus der Politik.
Die Kommissionsvorschläge sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung,
meint Michael Theurer. Er ist Europaabgeordneter der FDP und Mitglied im LuxLeaks-Ausschuss, in dem die Steuervermeidungspraxis in Luxemburg untersucht wird. Gleichzeitig aber befürchtet Theurer, dass die neuen Regeln am Ende nicht so streng sind, wie sie jetzt vorgeschlagen werden.
Heute hat auch der Bundestag zugestimmt. Die Bundeswehr wird ihren Einsatz in Mali und im Irak deutlich ausweiten. Vor allem der Einsatz in Mali in Afrika wird sehr gefährlich sein. Das hat auch die Verteidigungsministerin eingeräumt. Aber der Einsatz wird im größeren Zusammenhang gesehen. Deutschland entlastet in Mali Frankreich von seinen Aufgaben, damit Frankreich sich mehr auf den Kampf gegen den IS konzentrieren kann. Christina Nagel berichtet.
Schon in wenigen Tagen sollen sich die ersten Soldaten auf den Weg nach Mali machen. Ihr Ziel: Gao, eine frühere Rebellenhochburg im Norden des Landes. Eine Region, in der es immer wieder zu Anschlägen und Angriffen kommt, auch auf die Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Die Mission MINUSMA, die die deutschen Soldaten nun verstärken sollen, gehört zu den gefährlichsten weltweit. Dass der Einsatz risikoreich ist, daraus machten auch die Befürworter im Parlament heute keinen Hehl. Sie machten aber auch klar, dass sie den Einsatz für richtig und wichtig halten.
Einer der Gründe, warum die Friedensmission der Vereinten Nationen in der Vergangenheit ihre Ziele manchmal nicht oder nur teilweise erreichen konnten, war, und das formuliere ich jetzt mal sehr freundlich und diplomatisch, die Haltung der westlichen Staaten, die zwar diese Einsätze in großem Maße finanzieren, sich aber bei der Bereitstellung von Personal und Material vornehm zurückgehalten haben, obwohl die Vereinten Nationen sie seit Jahren händeringend um Hilfe bitten, weil nur sie über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.
Deshalb, so Agnieszka Brugger von den Grünen, begrüße sie ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung, jetzt einen substanziellen Beitrag zu leisten. Und der sieht wie folgt aus. Bis zu 650 deutsche Soldaten dürfen sich künftig an der UN-Friedensmission im Norden Malis beteiligen. Sie sollen in erster Linie aufklären, dabei sollen auch Drohnen und Spähpanzer zum Einsatz kommen. Grundsätzlich geht es bei der Mission darum, den von den Vereinten Nationen angestoßenen Friedensprozess zwischen Rebellengruppen und der Regierung abzusichern und voranzutreiben. Es geht dabei aus Sicht des SPD-Abgeordneten Nils Annen nicht nur um die Zukunft Malis.
Es geht dabei ebenso um eine wirtschaftliche und eine politische Stabilisierung der gesamten Sahelregion. Unser Nachbarkontinent Afrika darf uns nicht egal sein, auch deswegen, weil wir schmerzlich erfahren mussten, dass unsere Sicherheit miteinander verbunden ist.
Die Linksfraktion sieht das anders. Die Ausweitung des Mali-Einsatzes ist für Christine Buchholz lediglich ein weiterer Beweis dafür, dass die Bundesregierung versuche, sich wieder als Militärmacht zu etablieren.
Daher ja auch der wahnwitzige Aufrüstungsplan, innerhalb von 15 Jahren 130 Milliarden Euro in militärische Aufrüstung zu stecken.
Das alles habe nichts mit Friedenssicherung und Stabilisierung zu tun. Die Linke lehnte die Ausweitung des Mali-Mandats geschlossen ab und stimmte wenig später auch gegen die Verlängerung und Ausweitung des Ausbildungseinsatzes der Bundeswehr im Nordirak.
So werden Gerüchte zu einem Thema auf der politischen Bühne. In Berlin war Mitte des Monats eine Schülerin verschwunden und tauchte nach anderthalb Tagen wieder auf. Gerüchte wurden gestreut, sie sei von südländisch aussehenden Männern vergewaltigt worden. Die Polizei hat schnell klargestellt, dass an diesen Gerüchten nichts dran sei. Aber das Mädchen hat russische Wurzeln und der russische Außenminister hat das Thema für sich entdeckt. Und er kaut darauf rum, vorgeblich aus Sorge um die Menschenrechte. Markus Sambale mit Einzelheiten.
Sergej Lavrov und Frank-Walter Steinmeier kennen sich schon lange. Wer die Außenminister erlebt, konnte zuweilen den Eindruck bekommen, sie schätzten sich. Doch ist es nun der dritte Tag in Folge, an dem sie sich ein diplomatisches Fernduell liefern. Der dubiose Fall um ein angeblich vergewaltigtes russischstämmiges Mädchen aus Berlin sorgt für scharfe Töne. Am Dienstag hatte sich Lavrov in Moskau ungewöhnlich ausführlich zu dem Fall geäußert, die 13-Jährige unser Mädchen genannt und den deutschen Behörden indirekt vorgeworfen, eine Straftat vertuschen zu wollen. Gestern dann die harsche Reaktion aus Berlin. Außenminister Steinmeier warnte seinen russischen Kollegen, den Fall für politische Propaganda zu nutzen. Er könne nur raten, sich auf den Stand der Ermittlungen zu beziehen. Heute nun die erneute Reaktion von Lavrov, diesmal während einer Auslandsreise.
Da es sich um eine Bürgerin der Russischen Föderation handelt, können wir nicht einfach abwarten, bis die Ermittlungen beendet sind. Gemäß allen Normen der zivilisierten Welt müssen wir über Vorfälle mit russischen Bürgern informiert werden. In dem Fall ist das nicht rechtzeitig geschehen.
Die Berliner Polizei hatte schnell erklärt, dass es nach ihren Ermittlungen weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung gegeben habe und damit entsprechende Gerüchte dementiert, die im Internet kursierten. Das russische Staatsfernsehen hatte die Gerüchte über eine Gruppenvergewaltigung durch Ausländer trotzdem aufgegriffen. Die Berliner Staatsanwaltschaft geht inzwischen dem Verdacht nach, dass es einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen dem Mädchen und zwei jungen Männern gegeben habe. Wegen des Alters des Mädchens von 13 Jahren wären diese strafbar. Russlands Außenminister Lavrov forderte von den deutschen Behörden mehr Informationen und verteidigte das russische Vorgehen mit dem Verweis, es gehe um Menschenrechte.
Wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten ein. Äußerungen zu Menschenrechtsfragen werden nie und von niemandem als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten betrachtet.
Es dürften nicht die letzten Bemerkungen zu dem Fall bleiben. Vor allem unter Russlanddeutschen ist die Empörung weiter groß, selbst wenn die Polizei immer wieder betont, dass die Gerüchte über eine Vergewaltigung der 13-Jährigen jeglicher Grundlage entbehren.
Uns geht's gut in Deutschland. Kein Krieg, keine Seuchen und es gibt Geld in den öffentlichen Kassen. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat heute seinen Jahresbericht vorgestellt und darauf hingewiesen, dass unsere Finanzen stabil sind, trotz der Flüchtlinge und der damit verbundenen Aufgaben. Carsten Schabowski fasst zusammen.
Die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung und seit 3 Jahren in Folge erlebt die Wirtschaft ein deutliches Plus. Die Message von Wirtschaftsminister Gabriel darum, Deutschland gehe es viel besser als von vielen wahrgenommen, vor allem von denen am rechten Rand.
Ja, die Herausforderung, mehr als 1 Million Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, ist eine riesige Herausforderung. Ja, nicht alles läuft dabei perfekt, aber man kann nun wirklich nicht sagen, dass dieses Land handlungsunfähig sei, dass wir die Kontrolle über das Land verloren hätten und dass irgendwie jeden Tag das Chaos ausbricht.
Deutschland sei die Nummer 1 in Europa und werde die Integration der neuen Menschen schaffen. Aber dazu seien auch mehr Investitionen nötig.
Denn die Spannungen in unserem Land sind nur dann beherrschbar, wenn wir auch in Zukunft nicht zu Verteilungskonflikten kommen.
Genauso sieht es auch Michael Fuchs von der CDU. Aber Deutschland könne sich nicht nur auf den gerade niedrigen Ölpreis oder die gerade gute Zinslage verlassen. Er sagte laut Achtung zu den geplanten Änderungen bei der Werk- und Leiharbeit.
Wir dürfen auf keinen Fall dieses Flexibilitätsinstrument, was die Unternehmen brauchen, kaputt machen.
Auch die Opposition glaubt an die Handlungsfähigkeit des Landes, aber nicht an die der Regierung. Der grüne Fraktionschef Hofreiter.
Man streitet sich, man überlegt sich was, man entscheidet und man handelt dann und dreht sich nicht wie ein Brummkreisel die ganze Zeit im Kreis. Es ist zwar Bewegung drin, aber vorwärts geht dabei überhaupt nichts.
Klaus Ernst von den Linken sieht es ähnlich und wurde im Bundestag zum überraschenden Fan der Kanzlerin, die ja von ihrer eigenen Union heftig kritisiert wird.
Wen hätten denn als Alternative? Da ist doch weit und breit nichts vorhanden. Darum bin ich froh, dass die das ist und niemand anders von euch.
Er mahnte außerdem, Gewinne stiegen weiterhin schneller als Löhne. Die Regierung mache nichts, um das zu ändern. Und er bemängelte den heute präsentierten Raum zur Einsicht der TTIP-Verhandlungsprotokolle mit den USA.
Die Unterlagen sind ausschließlich in Englisch. Man muss sein Handy abgeben. Offensichtlich ist ein Sicherheitsbeamter dabei, der über die Schulter schaut. Es wird registriert, was man anguckt. Und selbstverständlich ist alles geheim und man darf nichts sagen. Die Bürger werden nach wie vor ausgeschlossen.
Fazit: Kurz vor dem Koalitionsgipfel zur Asylpolitik bemühte sich vor allem SPD-Wirtschaftsminister und Vizekanzler Gabriel darum, Optimismus zu verbreiten.
10 Kommunen der Aachener Region wollen gegen das marode Atomkraftwerk Tihange in Belgien klagen. Erstens, weil Tihange 2 wieder in Betrieb genommen worden ist. Zweitens, weil Tihange 2 überhaupt arbeitet. Der Behälter hat Haarrisse, immer wieder gibt es Zwischenfälle. Das alte Kernkraftwerk macht der Bevölkerung große Sorgen und zwar nicht nur in Deutschland. Einige niederländische Kommunen wollen sich der Klage vor Gericht anschließen. Helga Hermanns berichtet.
Die Städteregion Aachen wird gegen den Atomreaktor Tihange 2 klagen. Die Chancen dafür stünden gut, sagen die Rechtsanwälte, die die rechtlichen Möglichkeiten zuvor geprüft haben. Zum einen besteht für die Städteregion Aachen nach europäischem Recht ein Umweltinformationsanspruch. Das heißt, die belgischen Behörden müssen Auskunft zu den Sicherheitsanforderungen geben. Außerdem wird es eine zweite Klage gegen den Betrieb des Reaktors geben. Denn nach Meinung der Städteregion wurde die Wiederaufnahme des stillgelegten Reaktors rechtswidrig verfügt. Es gibt dabei noch eine besondere Option, denn auch Greenpeace in Belgien hat gegen den Weiterbetrieb von Tihange 1 geklagt. Dieser Klage könnte sich die Städteregion anschließen. Die Anwälte aus Düsseldorf und Brüssel sind zuversichtlich, dass die Klagen von den Gerichten grundsätzlich auch zugelassen werden. Allerdings könne niemand sagen, welche Erfolgsaussichten vor Gericht bestehen. Am Dienstag wollen alle Fraktionen der Städteregion die Klagen formal beschließen. Außerdem haben zahlreiche Kommunen aus Deutschland und den Niederlanden angekündigt, sich möglicherweise den Klagen anzuschließen. Insgesamt rechnet die Städteregion mit Prozesskosten in Höhe von rund 100.000 Euro.
Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor dem Zika-Virus. Das Virus wird von Mücken übertragen und zieht eine grippeähnliche Krankheit nach sich. Außerdem aber verursacht es offenbar auch Schäden bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft erkranken. Seit 70 Jahren ist das Zika-Virus bekannt. Bisher hat es nur leichte Symptome ausgelöst. Jetzt aber scheint es anders zu werden. Und es breitet sich weltweit aus. Infektionen sind auch in Europa aufgetaucht, in Italien und der Schweiz zum Beispiel, aber auch in Deutschland, in Köln. Die meisten Europäer haben sich auf Reisen in ferne Länder angesteckt. Peter Steffe berichtet.
Das Virus ist nicht nur in Südamerika aufgetreten, so Christian Lindmeier, Sprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf.
Wir haben im Moment 21 Staaten in Nord- und Südamerika betroffen und ungefähr 10 in Asien, Afrika und im Pazifik. Das Interessante an dem Virus ist, dass er eigentlich ein sehr milder Virus ist. Er hat ganz milde Symptome, leichte Temperaturerhöhung, also Fieber, Kopfweh und vielleicht ein bisschen Gelenkschmerzen, rötliche Augen. Bis hierher könnte er also leicht mit allen möglichen anderen, inklusive einer Erkältung, einem Schnupfen, einer Grippe, verwechselt werden.
Alles Symptome, die nicht weiter besorgniserregend sind und mit Medikamenten und etwas Ruhe relativ schnell auskuriert werden können. Aufgrund der Häufigkeit der Fälle, die jetzt vor allem in Brasilien auftraten, sind Mediziner und Wissenschaftler alarmiert. Einen Impfstoff gegen das Virus gibt es noch nicht.
Das ist etwas, was wir im Moment, da es noch keine Medizin oder keinen Impfstoff gegen dieses Virus gibt, nur mit den traditionellen Mitteln bekämpfen können. Das heißt, Personen, die dort leben oder reisen, sollten sich mit langen Kleidern versehen, besonders in den Morgen- und Abendstunden, Mückenschutz verwenden und, falls sie nicht in klimatisierten Räumen übernachten, unter Moskitonetzen schlafen. Das ist das eine und die Regierungen sollten, was sie auch in großem Maße jetzt tun, versuchen, alle ruhenden Wasserstellen auszumerzen und zu eliminieren, weil das sind die Brutstätten für die Moskitos.
Das Virus birgt dennoch eine ernste Gefahr, vor allem für junge Frauen, die noch schwanger werden wollen oder bereits schwanger sind. Werden sie von einer Mücke, die den Zika-Virus in sich trägt, gestochen, kann das fatale Folgen für das ungeborene Baby haben. Eine Missbildung des Gehirns und damit verbunden sollte das Kind überleben, die hohe Wahrscheinlichkeit einer Behinderung.
Es ist natürlich auch schwierig, bei einem Kind, das geboren wird, nachzuforschen und herauszufinden, was vielleicht 9 Monate, 8 Monate, 10 Monate früher passiert ist. Wurde die Mutter gestochen oder nicht? Das ist unheimlich schwer festzustellen.
Man sei von dem rapiden Anstieg neurologischer Missbildungen bei Neugeborenen und der extremen Zunahme an Zika-Fällen weltweit sehr beunruhigt, sagte die WHO-Generalsekretärin Margaret Chan heute in Genf. Die Bekämpfung und Eindämmung dieser Infektionskrankheit sei jetzt eine der obersten Prioritäten der Weltgesundheitsorganisation.
Gute Nachricht zum Frühstück heute Morgen. Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber ist ins Finale der Australian Open eingezogen. Eine tolle Leistung. Es ist das erste Grand-Slam-Finale für Kerber nach einer Reihe von unglücklich verlaufenden Spielen. Thomas Perlebach mit Einzelheiten.
Selten einmal hat Angelique Kerber nach einem Tennismatch einen so glücklichen, zufriedenen Eindruck hinterlassen. Im Halbfinale gegen die Britin Joanna Konta hatte sie sich selbst ein Verlieren verboten verordnet, dadurch aber auch den Druck auf sich selbst ganz schön erhöht.
Ich bin einfach nur so glücklich, dass ich jetzt wirklich im Finale das erste Mal in meinem Leben eines Grand Slams stehe und froh, dass ich das einfach heute geschafft habe, meine Nerven zu bewahren.
Druck standgehalten, Endspiel erreicht und auch noch eine SMS von Steffi Graf erhalten. Es gab schon schlimmere Tage.
Also, ich gratuliere, ich freue mich riesig. Lieben Gruß aus Las Vegas.
Mit dem Einzug in das Endspiel sind aber noch lange nicht alle Träume erfüllt. Da könnte noch etwas gehen.
Der halbe Traum ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen mit dem Erreichen eines Finals, eines Grand Slam-Finals. Und die Reise ist noch nicht zu Ende, die Reise geht noch weiter. Ich habe noch ein Match vor mir und jetzt gegen eine Serena, besser hätte das jetzt auch nicht laufen können.
Serena Williams gewann gegen Agnieszka Radwanska erwartungsgemäß schnell und deutlich. Zu den Finalisten des Tages zählt auch Novak Djokovic, der sich mal wieder gegen Roger Federer durchsetzte, ein hochklassiges Match in 4 Sätzen gewann und nun im Endspiel auf den Sieger der Partie von Andy Murray gegen Milos Raonic wartet.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.